Hello! Mit diesen Worten startet in der deutschen Miniserie Das Signal eine ganze Reihe an Ereignissen. Und die neue Folge Badabinch.
Badabinch. Der Serienpodcast.
Ich bin's, eure Mel. Und an meiner Seite heute Valentin.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich auch. Ich war sehr lange nicht mehr bei Badabinch.
Hast du vorher schon von der Serie gehört oder durch meine Anfrage quasi das erste Mal?
Tatsächlich durch deine Anfrage. Ich habe mir dann angeguckt, was ist das genau, und war halt, glaube ich, direkt interessiert, weil ich bin halt Science-Fiction-Fan, und dann war ich einfach interessiert, okay, aber es kommt aus Deutschland und wie ist denn das so? Und ich war da relativ unvoreingenommen. Also hätte gut sein können, hätte schlecht sein können. Ich war auf alles vorbereitet. Ich wollte vor allem wissen, wie machen die Deutschen das?
Willst du schon mal hier an dieser Stelle einmal vorwegnehmen, deine grobe Einschätzung? Fandst du es eher gut oder fandst du es eher schlecht, wie die Deutschen das gemacht haben?
Also ich hatte schon eine gute Zeit. Das sind ja eben 4 Folgen, die konnte man gut weggucken. Es war nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich glaube, den Plot hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber damit will ich gar nicht sagen, dass es schlecht war. Ich glaube, die Serie hat nur anfangs eine andere Erwartungshaltung bei mir aufgebaut.
Ja, die 4 Folgen, die sind schon seit dem 7. März auf Netflix erschienen. Und damit wir das hier auch offen besprechen können, wird's halt hier und da ein bisschen spoilerig. Ihr kennt das schon. Aber vor dem großen Reveal vom Ende, da würden wir nochmal ganz dezidiert darauf hinweisen, damit ihr den eventuell auch überspringen könnt, falls ihr die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen habt. Von mir aber vorweg auch schon gesagt, mir hat sie auch Spaß gemacht. Und ich würde hier schon mal eine Guck-Empfehlung aussprechen, damit ihr im Zweifel dann einfach wieder zurückkommt und euch dann die Folge anhören könnt.
Stimmt, optimal. Ja, die kann ich auf jeden Fall auch aussprechen. Gerade weil es nicht zu lang ist, weil man sich jetzt nicht auf irgendwie 20 Folgen committen muss. Die 4 kann man mal eben so an einem Wochenende oder an einem Abend weggucken.
Das sind insgesamt dann 4 Stunden, weil die sind halt jeweils 60 Minuten lang, die einzelnen Folgen. Ich gebe euch mal hier eine ganz kleine Zusammenfassung, um eure Erinnerung aufzufrischen oder eben, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, einmal einen kleinen Einblick zu geben. Paula, gespielt von Peri Baumeister, hat einen Einsatz auf der ISS erfolgreich beendet und kommt zurück zur Erde. Und da landet sie auch, wie man in einer Fernsehübertragung sehen kann, die ihr Mann Sven, gespielt von Florian David Fitz, und ihrer Tochter Charlie verfolgen. Als sie die dann aber am Flughafen abholen wollen, müssen sie feststellen, dass das Flugzeug mit ihr und ihrem Kollegen Hardy an Bord über dem Atlantik abgestürzt ist. Bundesbehörden finden die Blackbox, und auf der ist eine Nachricht zu hören von Paula an ihren Mann Sven. Ich glaube, sie sagt ihm, dass es ihr leid tut und dass sie ihn liebt. Was dann?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen, herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch, und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island, und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Bundesbehörde halt dazu veranlasst, mal bei Sven nachzufragen, was hatte denn ihre Frau mit diesem Flugzeugabsturz zu tun, und haben sie vielleicht auch was damit zu tun? Sven möchte halt auch ganz gerne seinen und den Namen seiner Frau reinwaschen und eben auch dafür sorgen, dass sein Haus nicht weiter belagert wird, und geht der ganzen Sache dementsprechend auf die Spur. Parallel sehen wir Szenen aus 3 Monaten vor dem Absturz, und zwar von Paula und Hardy auf der ISS. Die sind da im Auftrag von der Multimilliardärin Benicia, Hörzellen zu erforschen, war es, meine ich. Und dass sie da Hörzellen erforscht, ist wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, weil ihre Tochter Charlie eben selber taub ist und so ein Cochlea-Implantat hat. Ja, und die beiden, also Paula und Charlie, die haben von der ISS auch immer mal wieder Funkkontakt, also zwischen ISS und der Erde. Und der bricht aber zu bestimmten Zeiten immer wieder ab, weil die ISS sich in einen sogenannten Funkschatten bewegt, in der halt eigentlich gar keine Funksignale von der Erde auf die ISS gelangen dürften. Und trotzdem empfängt Paula ein Signal, also das Signal, wonach eben diese Serie benannt ist. Und das sind die sich immer wiederholenden Worte oder das eine Wort, Hello. Woher kommt dieses Signal? Wer hatte ein Interesse daran, dass sie verschwindet oder dass eben ihr Flugzeug abstürzt? Das sind so die Fragen, die wir uns zu Eingangs dieser Serie stellen müssen. Ja, also ich fand diese Frage super spannend und die hat mich halt sofort gefesselt, weshalb ich auch dann sofort dran geblieben bin, eben absolut. In der ersten Folge. Wie ging's dir?
Ja, das war gut gemacht. Das fand ich auch. Das war auch relativ egal, was da für ein Reveal kommt, man wollte ihn einfach haben.
Ja.
So, ja, das haben die ganz gut hinbekommen, fand ich auch.
Ja. Ich habe dann aber gemerkt, dass das bei mir in der zweiten Folge schon so ein ganz kleines bisschen nachgelassen hat, weil in der zweiten Folge wird dann nämlich die Psychose etabliert, die Paula hat.
Mhm, stimmt.
Und da wirkt es dann halt kurzzeitig so, als ob sie sich eben auch dieses Signal nur eingebildet hätte. Mhm. Und das hätte ich als Reveal richtig blöd gefunden.
Das wäre schon ziemlich lame gewesen, ja. Die Angst hatte ich an der Stelle tatsächlich auch kurz, dass es das jetzt eigentlich war und dass es eigentlich nur darum geht.
Aber lass uns doch mal darüber reden. Also Paula ist jetzt da auf der ISS. Sie empfängt dieses Signal, dieses Hello. Und was macht sie dann? Also sie geht ja nicht direkt damit irgendwie zu ihren Vorgesetzten und sagt, hier, ich habe hier ein Signal aus dem All empfangen, wir sind nicht alleine. Sondern sie zeigt das erstmal nur ihrem Kollegen Hardy.
Genau. Also beziehungsweise sie will es ja auch direkt diesen beiden anderen Astronauten, die noch auf der ISS sind, denen das auch zeigen und irgendwie mit denen beraten, wie gehen wir jetzt vor, und dann überzeugt Hardy sie ja, nee, sag ihnen das mal lieber noch nicht, lass uns das erstmal für uns behalten, bis wir komplett sicher sind. Da denkt man erstmal noch so, ja gut, ist vielleicht ein netter Einwand, ein bisschen später erfahren wir dann, dass er das nicht ganz uneigennützig vorgeschlagen hat.
Auch, dass sie das vor den anderen geheim halten wollen. Mit diesem Signal, das finde ich auch ein bisschen fraglich, ob das so funktioniert hätte, weil die sind ja auf der ISS eigentlich auch rund um die Uhr in Verbindung mit der Erde und werden auch überwacht, ne, quasi. Also überwacht, das ist ein bisschen gemeines Wort irgendwie, finde ich, aber es dient ja eben auch deren Sicherheit.
Genau, ja. Da geht es, glaube ich, eher um Sicherheit, und ich denke, da gibt es wohl wahrscheinlich außer diese Schlafkabine keinen Winkel, der nicht von irgendeiner Kamera abgedeckt wird. Von daher eher merkwürdig, dass sie das überhaupt hinbekommen, das geheim zu halten.
Ja. Das kann ich sogar aus erster Hand bezeugen, weil Netflix hat mich nämlich eingeladen, mir das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt anzuschauen. Und da war ich jetzt auch. Und da wird es auch noch einen einzelnen kleinen On-Tour-Beitrag dann auf dem Kino-Plus-Kanal zu geben. Und ein paar Insights dazu kann ich halt hier schon mal droppen, und wir hören auch nachher noch ein paar Interviewschnipsel von einem Interview, was ich dort vor Ort geführt habe.
Ja, erstmal muss ich sagen, mega cool, dass du da hin konntest. Ich bin ein bisschen neidisch, also gönnend, aber trotzdem als alter Space-Fan finde ich das natürlich sehr, sehr cool, dass du da ein paar Antworten bekommen konntest.
Ja, und ich habe nämlich dort auch genau diese Kameras gesehen. Also ich habe quasi ein Live-Bild von der ISS gesehen dort.
Oh nein, wie cool.
Ja, und teilweise halt einfach nur Leute, die eben in der ISS so rumgeflogen sind, aber manchmal kam auch jemand direkt vor die Kamera und hat dann so Sachen reingehalten, die er dann quasi den Leuten auf der Erde zeigen wollte.
Ah.
Ja, richtig, richtig
nice.
Cool. Also konkret die Leute dort, wo ich jetzt war, sind zuständig für die Überwachung von dem Labormodul auf der ISS, von dem europäischen Labormodul, und zwar der Columbus. Und da kommen wir jetzt auch zu einem anderen Punkt. Also wir haben ja gerade schon gesagt, sie hat eine Psychose, und Hardy möchte ja dann verheimlichen, dass sie diese Psychose hat, möchte ihr helfen und behauptet, sie hätte einfach Fieber, hätte von der Erde Fieber mitgebracht. Und das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil die sind ja vorher alle in Quarantäne. bevor die da hochgeflogen werden.
Das dachte ich mir in dem Moment auch. Das muss doch so laufen. Also ohne das exakt zu wissen, habe ich mir schon gedacht, dass das genauso mit Quarantäne funktionieren müsste.
Ja, da können wir uns einmal den ersten Interviewschnipsel einfach schon mal zu anhören. Das ist Dieter Sabbat, den ihr jetzt hören werdet. Er ist der Projektleiter von dem Columbus Control Center.
Erkrankungen gibt es schon, aber sehr selten. Erkältungen will man eigentlich vermeiden, soweit es geht, dadurch, dass man die Astronauten auch vorher in Quarantäne setzt. Also es ist eher unwahrscheinlich, eine Erkältung an Bord der ISS zu haben. Aber es gab natürlich schon kleinere Erkrankungen auf der ISS.
Ja, also zum einen natürlich das, zum anderen aber, dadurch, dass sie ja dann nicht arbeiten kann an dem Tag, weil sie eben wegen dem vermeintlichen Fieber im Bett liegen bleibt, müsste eigentlich viel mehr Auswirkungen auf alles haben. Also die Astronauten und Astronautinnen, die haben richtig strikte Zeitpläne, so Stundenpläne. Und die habe ich da eben auch gesehen. Mhm. Also die werden da auch riesig groß neben die Live-Bilder an so eine Wand übertragen, wo du eben auch siehst, was gerade jetzt gerade welcher Astronaut, welche Astronautin was macht. Und an diesen Zeitplänen wird halt von einem eigenen Team richtig lange im Voraus gearbeitet. Also die bereiten das Wochen vorher vor, wie diese Stundenpläne aussehen sollen. Und wenn da halt jemand mal krank ist, dann verschiebt sich so viel im Ablauf.
Ja, absolut. Also was ich jetzt nicht weiß natürlich, wie sich das unterscheidet, wenn die irgendwie privat da sind, was die ja zumindest von dieser Milliardärin finanziert sind. Aber ich glaube zumindest, dann haben die zwar irgendwie ihren eigenen Zeitplan, aber der muss ja trotzdem mit den anderen abgestimmt werden. Einen Überblick haben die da so oder so, egal ob privat oder nicht. Und deswegen hast du völlig recht, das würde gar nicht so aufgehen oder es würde mindestens auffallen.
Ja, die haben in diesen Stundenplänen ja sogar so Sachen festgehalten wie Mittagessen und Workouts, wann die welches Workout wie lange machen und so.
Ja klar, genau. Also, weil auch da ja Mediziner am Boden so ein bisschen gucken, ey, machen die das auch alles richtig und so weiter und so fort. Plus irgendwie, die haben ja auch nicht unendlich Geräte, die sind auch mal belegt, das heißt, die müssen sich auch abstimmen, dass sie es nacheinander machen. Also da dachte ich mir in dem Moment, ohne dieses Wissen jetzt aus dem Interviewschnitt von dir, dachte ich auch schon, ja, aber das macht irgendwie vorne und hinten nicht komplett Sinn.
Ja, wir können uns auch noch einen zweiten Interviewschnitt anhören zu eben diesen Abläufen und die Auswirkungen, die das dann hat.
Wenn sich der Tagesablauf verschiebt, heißt es, dass unsere Planner und die Planner der anderen Partner viel Arbeit haben. Das heißt, sie müssen Experimente umplanen, sie müssen Subsystemarbeiten umplanen oder auch Training der Astronauten. Die müssen ja regelmäßig trainieren. Das muss dann alles umgeplant werden. Und dann gibt man eben für den nächsten Tag oder für die nächsten Tage den Astronauten einen neuen Plan, wo die neuen Randbedingungen dann berücksichtigt sind.
Verstehe. Ja, muss ich aber auch sagen, wir wissen noch nicht genau, wann es spielt, oder? Wurde das mal klar irgendwo gesagt? Vielleicht habe ich auch die Einblendung verpasst, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen nochmal ein paar Jahre in der Zukunft. Milliardäre haben noch mehr unsere Welt übernommen. Also weißt du, dass sich das sozusagen in der Lore der Serie ein bisschen anders verhält, zumindest, dass sie das behaupten wollen.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, wie einfach das denn ist, da überhaupt jemanden privat, sag ich mal, hinzuschicken. Du hast ja gerade angesprochen, die sind da ja gar nicht als offizielle Berufsastronauten und Astronautinnen, sondern die sind da eben von Benisha hingeschickt worden. Und ob die dann eben andere Tagesabläufe haben, ob die da auch nicht darüber geplant werden. Und auch, das ist so ein bisschen das Schlupfloch, sag ich mal, was die Serie sich da gesucht hat, um zu verargumentieren, dass es jemand mit einer Psychose auf die ISS geschafft hat. Weil ich glaube, echte Berufsastronauten und Astronautinnen würden das nicht schaffen, das zu verheimlichen. Zumindest hoffe ich das.
Das denke ich auch, beziehungsweise bin mir da eigentlich sogar relativ sicher. Und da kommen wir auch zu einem Punkt in der Serie, wo es doch diesen Moment gibt, wo sie und er entscheiden, okay, verbrennen wir meine Vergangenheit mit den ärztlichen Testergebnissen, wo ich mir direkt gedacht habe, ja gut, ihr könnt ja diesen ausgedruckten Wisch verbrennen, aber wir alle haben doch Krankenkassenkarten und sowas, ist doch alles hinterlegt, ja. Das kriegst du doch selber als Mensch, gar nicht erase, sondern das müsste jemand in der Krankenkasse irgendwie heimlich wegwischen. Das heißt, so eine Raumfahrtbehörde wird doch Zugriff auf solche Daten haben. Ich hoffe es auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht an denen wirklich vorbeizuschleusen ist. Völlig egal, ob dieser Kontext nun privat oder nicht ist, weil man da ja auch bedenken muss, dass andere Menschenleben da mit dranhängen.
Ja.
Und dann ist ja egal, woher du kommst und ob das privat finanziert ist.
Ja. Naja, oder du hast vielleicht einfach wirklich genug Geld.
Ja, aber ich weiß nicht. Guck mal, nehmen wir mal so ein Ding, Jeff Bezos, hier der CEO von Amazon. Der war doch mal im All. Aber der hat ja auch seine eigene Space-Firma und mit der ist er auch selber hochgeflogen. Und das hatte auch nichts mit der ISS, mit der NASA oder sonst irgendeiner Raumfahrtbehörde zu tun. Das hat der einfach privat gemacht.
Mhm.
Dass das möglich ist, okay. Aber ich glaube, Jeff Bezos hätte jetzt auch nicht easy einfach auf die ISS kommen können. So, da steht die Wissenschaft halt dann doch ein bisschen im Vordergrund. Also hoffe ich zumindest, weil unsere Welt ist dann ja an einem blöden Punkt, sag ich mal.
Ja, da habe ich eventuell auch noch einen kleinen Interview-Schnipsel für dich, weil ich habe das natürlich auch den Dieter Sabbat gefragt,
cool,
ob das denn überhaupt funktioniert, dass jemand so reich ist, sagt, ich schicke jetzt hier mal meine beiden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen einfach mal hoch.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love. Überall, wo es Podcasts gibt.
Kleinen Moment.
Also es gibt natürlich sogenannte Touristen, die eben zur ISS schon öfters geflogen sind. Da wird aber meistens dann nicht ein Wissenschaftler nach oben geschickt von einem Milliardär, sondern der Milliardär will selber fliegen. Das gab es natürlich.
Okay, ja. Spannend, ja, gut. Also es wäre schon möglich, wenn man genug Geld hat, kann man wohl offensichtlich echt alles irgendwie tun. Überrascht mich fast. Ich hätte gedacht, dass sie da einfach sagen, nee, nicht mit uns. Aber wahrscheinlich sind die mittlerweile auch so sehr auf dieses Geld dieser Privatinvestoren angewiesen, dass sie wahrscheinlich gar nicht den Luxus haben zu sagen, nee, du fliegst da jetzt nicht hoch.
Da würde ich mich eben auch fragen, ob man dann diese ganzen Privatinvestoren oder Investorinnen solchen Hintergrundchecks durchlaufen lässt.
Ja. Ja, aber da würde ich wieder argumentieren, müsste man ja eigentlich, weil es da auch um die Sicherheit der anderen an Bord geht.
Ja.
Also es geht ja nicht dann nur um diesen einen Menschen. Aus Respekt vor den richtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Astronautinnen und Astronauten sollte man das tun, finde ich.
Finde ich
wichtig.
Ja. Aber es kann eben auch vorkommen, dass eben Astronauten oder Astronautinnen, die schon auf der ISS sind, dort oben Probleme entwickeln. Könnte ich mir vorstellen, weil du bist da ja echt in so einer richtigen Extremsituation. Und du bist sehr weit weg vom nächsten Arzt oder den nächsten Ärztin, Psychologe, Psychologin. Und wie man dann damit umgeht, das habe ich Dieter Sabbat auch gefragt.
Ja, es gibt Maßnahmen. Jeder Astronaut kann und soll regelmäßig mit dem Flugarzt sprechen. Das heißt, da wird auch durchgesprochen, ob es Probleme gibt. Das sind aber dann auch private Telefongespräche, wo eben nur der Astronaut oder die Astronautin und der Arzt untereinander eben wie in einer normalen Praxis dann über mögliche Probleme sprechen.
Sehr spannend, okay. Ja, das ist übrigens sehr, sehr cool, dass wir uns immer hier so Fragen stellen und die dann direkt vom Experten beantwortet bekommen. Das bräuchte man eigentlich fast bei jeder Serie, wo man nicht direkt drin steht. So stell dir irgendwie so einen Kriegsfilm oder eine Kriegsserie vor und dann hast du auch so einen General da sitzen, der militärische Erfahrung hat und sagen kann, nee, das ist Quatsch, das ist richtig. Aber ja, zurück zu der Fragestellung. Das ist schon mal gut natürlich, dass sie das auch privat mit den Ärzten da irgendwie absprechen können. Und das dachte ich mir auch schon, natürlich, wenn du keine Krankengeschichte in die Richtung hast, um jetzt bei den Psychosen mal zu bleiben, dann kann sich sowas natürlich dort oben auch entwickeln, gerade unter den erschwerten Bedingungen. Und dass das dann nicht direkt auffällt, okay, das lasse ich gelten. Das braucht vielleicht ein bisschen Abstimmung mit dem Arzt und vielleicht entscheidet man sich auch, das eben für sich zu behalten, weil man irgendwie Angst hat, dass dann die Mission vorbei ist. Das halte ich für realistisch, aber eben nicht, dass du vorher diese Krankengeschichte schon hast und dann völlig unüberprüft da hochkommst.
Ja, das geht mir genauso. Aber da kommen wir jetzt auch durch das, was der Dieter Sabbat gerade gesagt hat, zu einem anderen Punkt. Und zwar spricht er die Gespräche an. Also, dass man von dort oben eben ein Privatgespräch mit dem Arzt oder der Ärztin führen kann. Und wir sehen in der Serie ja regelmäßige Gespräche von Paula mit Benicia. Also sie klappt da einfach einen Laptop auf und dann macht dann da einen Videocall mit ihr.
Ja, stimmt.
Und das auch wieder unbemerkt von allen.
Mhm.
Ja. Das habe ich mich auch gefragt, ob das funktionieren würde. Wir haben ja gerade schon über die ganze Überwachungssache geredet und ich habe den Dieter Sabbat eben auch gefragt, gibt es denn überhaupt diese Möglichkeit, also solche Privatgespräche zu führen, die dann eben komplett vorbei an auch allen auf der Erde, die das überwachen sollen, geführt werden?
Also die Kommunikation ist streng überwacht. Man kann aber anmelden, dass man ein privates Telefongespräch machen kann. Und das ist dann wirklich privat, da kann kein anderer zuhören.
Genau, also in der Theorie würde es funktionieren. Mhm. Sie hätte dann diese Gespräche mit Benicia eben anmelden können. Aber so wie in der Serie, wie das funktioniert, dass sie einfach den Laptop aufklappen, das ist vielleicht ein bisschen zu leicht dargestellt. Andererseits natürlich muss man hier auch mal sagen, ein bisschen originalgetreue würde ich verzeihen zugunsten des Storytellings.
Ja, klar.
Also genau solche, diese Hürde, wir müssen jetzt erst dieses Gespräch anmelden, hätte es halt in vielerlei Hinsicht nicht möglich gemacht, die Serie so zu erzählen, wie sie erzählt wird.
Ja, beziehungsweise es wäre ja schon auch mit Anmeldung möglich gewesen. Da hätte die Serie, also man kann ja immer argumentieren, ja, das ist vielleicht im Off passiert, dass sie das angemeldet hat und das war dann einfach nur der Moment, wo das Gespräch stattfindet,
den wir
gesehen haben. Nur dabei ist es oft schön, wenn es dann einmal gezeigt wird, dass sowas halt so läuft und dann überspringt man es die nächsten 5 Male immer. Also die 2 Minuten hätte sich schon noch nehmen können, finde ich jetzt aber auch absolut keinen Beinbruch, weil ich meine, wenn man da jetzt nicht so tief drin ist, glaube ich, hinterfragt man den Punkt am wenigsten.
Ja.
Also gerade auch so Astronauten auf der ISS machen ja eben auch irgendwas im Internet, irgendeinen Social Media Content. Und ich weiß nicht, wie sehr sie den jetzt auch anmelden müssen, aber das ist ja auch Kommunikation. Also da könntest du ja auch sagen, gut, dann logge ich mich halt tatsächlich bei Skype ein und mache da einen kleinen Call. Wahrscheinlich würde dir dann irgendwelche Leute am Ende auf die Finger hauen, so ey, hättest du das mal angemeldet, wir müssen hier schon irgendwelchen Protokollen folgen.
Aber ich glaube, da ist der Unterschied, dass diese Gespräche eben im Zweifel überwacht werden.
Ach so,
und
na
hier
klar.
Geht es natürlich darum, dass sie diese Gespräche mit Benicia geführt hat, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat.
Ja, guter Punkt, stimmt. Die wären dann wahrscheinlich öffentlich oder zumindest öffentlich für die Leute, die da halt die ISS überhaupt von unten überwachen. Ja,
ja, weil das ist halt eigentlich ein super wichtiger Punkt in dieser Serie, dass sie eben diese Gespräche mit ihr heimlich führt.
Ja.
Auch dass Hardy die auch nicht mitbekommt und sie da eben über dieses empfangene Signal sie informiert.
Stimmt, da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil es geht ja eben ganz viel darum, dass Hardy das nicht mitbekommt und gerade das zeigt uns aber eigentlich, dass sie es nicht ordentlich angemeldet haben kann, weil das hätte er ja dann auf jeden Fall irgendwie in irgendwelchen Logs gesehen oder irgendwie mitbekommen. Das heißt, das überspringt die Serie schon einfach komplett, beziehungsweise nimmt sich da halt eben die kreative Freiheit, um dramaturgisch da irgendwie den Weg zu gehen, die sie letztendlich gehen konnte.
Vor allem, sie ist ja auch wirklich originalgetreu. Das habe ich ja eben durch mein Interview da im DLR erfahren. Und dann sind es halt natürlich Sachen, die hier und da mal bewusst anders gemacht werden, eben zugunsten der Geschichte.
Genau, und funktioniert ja auch durchaus. Ja. Kann man ja dann einfach als filmästhetische Entscheidung irgendwie einfach auch mal durchgehen lassen.
Mhm.
Vor allem, wenn sie sich sonst so viel Mühe geben, das dann doch möglichst akkurat irgendwie alles abzubilden.
Ja, es gibt ja diese eine ganz wichtige Szene, in der sie diese Information, dass sie dieses Signal empfangen hat, dann doch der ganzen Welt mitteilt. Und das quasi als wichtigen Plotpoint, der wäre ja nicht möglich gewesen, wenn diese Kommunikation vorher schon überwacht gewesen wäre. Dann hätte es ja vorher schon viel mehr Leute erfahren. Und sie teilt es ja dann in dem Moment erst mit der ganzen Welt, mit allen.
Da frage ich mich, also das wird nämlich nicht so genau gesagt, ob sie das ob das auch die Presse und die Welt, genau, ich glaube, es sind nur die Regierungen, beziehungsweise halt diese Mission Control
Die auf der ganzen Welt sitzen,
Die auf der ganzen Welt sitzen, die können das eben dann hören und die entscheiden sich dann auch dafür, das eben nicht direkt öffentlich zu machen. Das erfährt man ja dann auch.
Kommen wir mal zu der Kommunikation mit ihrer Tochter. Die sprechen ja über Funk miteinander. Und das wiederum, glaube ich, ist halt möglich gewesen, weil du sagst ja selber gerade, sie können ja theoretisch auch über Social Media kommunizieren, dann können sie ja genauso gut auch über ein Radio kommunizieren. Ich frage mich nur, ob da dieser Funk, weil das ja sehr, sehr offiziell aussieht, also sie benutzt da so ein sehr offiziell aussehendes Funkgerät, ob da nicht der Funk frei bleiben müsste eigentlich?
Ja, gute Frage, wofür der eigentlich ist, weil es wird ja auch noch mit dieser Satellitenschüssel, die an der ISS hängt, connected, die ja eben dann an einem sehr wichtigen Punkt ins All zeigt. Und ich vermute aber, das ist auch die sich entsprechend drehen kann, um eben die Wellen in die richtige Richtung zu schicken, die sie dann sonst benutzt, um vielleicht mit ihrer Tochter zu reden. Das wirkte für mich auch etwas strange, weil kann die jederzeit jeder für sich einfach benutzen? Und da gibt's ja eigentlich auch Beschränkungen, welche Frequenz ist dann erlaubt und welche nicht und so. Und dann nimmt sie halt einfach irgendeine alte, die jeder vergessen hat. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen erzählerische Freiheit, was ich aber irgendwie auch okay im Rahmen dieser Story finde.
Ja, finde ich auch. Und was aber wiederum tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist dieser Funkschatten. Also den gibt es wirklich. Es gibt wirklich Zeiten, in denen die ISS nicht mit der Erde kommunizieren kann. Ja. Da können wir uns auch noch mal kurz ein Interview-Schnipsel zu anhören.
Ja, solche Zeiten gibt es, die sind aber sehr kurz. Dadurch, dass die Kommunikation über geostationäre Satelliten läuft, ist dieser Zeitpunkt, in dem man nicht kommunizieren kann, von einem 90-Minuten-Umlaufzeit maximal 10 Minuten.
Aber so richtig, muss ich sagen, verstehe ich den Funkschatten, glaube ich, noch nicht komplett, weil er sagt ja auch geostationäre Satelliten. Hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass es eher darüber verteilt wird. Und in der Serie haben sie es ja immer ein bisschen mit, jetzt sind wir über dem Atlantik und so begründet. Und vielleicht ist das auch die Begründung, aber ich glaube, ich kann mir die dann nicht perfekt vorstellen. Warum kann dann da nicht das Funksignal um 3 Satelliten einmal ums Eck der Erde und dann irgendwo runtergeschickt werden? Warum muss genau im Meer dann theoretisch ein Empfänger stehen? Oder verstehe ich das alles komplett falsch?
Also wie ich das verstanden habe, ist, dass die ISS selber sich in irgendeiner Art und Weise dreht und dass die Empfangsschüssel der ISS ins All zeigt. Und dass sie auch gleichzeitig noch zufällig über dem Atlantik sind, ist aber gar nicht der Grund. Also der Grund ist, dass der Satellit ins All zeigt und in eine Richtung zeigt, aus der dieses Signal eben empfangen wird. Und dann geht es ja auch viel darum, dass Paula berechnet, wo sie das Signal als nächstes auffassen kann. Weil es bewegt sich ja. Also wir erfahren ja im Laufe der Serie, dass dieses Signal, was Hello sendet, immer näher Richtung Erde kommt. Und dass Tadi deshalb auch dieses Signal eigenständig nicht mehr findet, sie aber die Ursprungskoordinate hat und weil sie so clever ist, das berechnen kann, wo die als nächstes sich hinbewegt und auch wo sie im Endeffekt eben auf der Erde ankommt.
Ja, das macht ja sogar noch Sinn. Ich glaube, wenn man sowas studiert hat, dann hat man schon die Tools, um das theoretisch zu berechnen. Und macht auch Sinn, warum er das dann nicht hat, weil er diese Ursprungskoordinaten und so nicht hat, von denen er ausgehen kann. Das habe ich auch gar nicht so krass hinterfragt, aber ich glaube, du hast es mir ganz gut gerade begründen können. Jetzt kann ich es mir besser vorstellen, weil wahrscheinlich hat das mit der Bewegung der Station selber nochmal zu tun.
Ja, und über das, was dann passiert, wenn denn dann dieses Signal die Erde erreicht, da würde ich im Anschluss drüber reden. Aber lass uns doch noch ein bisschen im Weltall und auf der ISS bleiben. Wie fandst du das denn alles visuell gelöst? Weil wir haben ja schon gehört, Netflix bzw. die Macher der Serie haben sich eben auch Input von DLR geholt, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, von eben auch konkret Dieter Sabbat, der nicht nur inhaltlichen Input gegeben hat, sondern auch visuellen. Also die haben auch mit dafür gesorgt, dass das alles so originalgetreu aussieht, wie es eben aussieht.
Ja, da hatte ich einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Und das war auch so, ich bin vor allem häufig bei deutschen Produktionen von dem ganzen visuell nicht so überzeugt, wenn sie aus bekannten Gefilden wie dem Familiendrama zu Hause eben rausgehen und sagen, okay, jetzt machen wir eben was mit krasser Technik, mit Special Effects und so weiter und so fort. Und da war ich wirklich positiv überrascht. Also ich fand die ganzen Space-Szenen, auch wenn es jetzt nicht super viele oder super komplexe waren, aber diese Shots irgendwie in dieser Kapsel, wo sie auch gefunkt hat, wo man eben die Erde und manchmal irgendwie Sterne und so gesehen hat, das fand ich, sah alles sehr wertig aus. Also so wie man aus vielen amerikanischen Vorbildern und Kinofilmen eher kennt.
Ja, genau, diese Shots, die du gerade ansprichst, die wurden auch in so einer Virtual Production Stage gedreht. Und zwar war das im Hyper Bowl im Filmstudio in Penzing.
Okay, cool. Ja, dieses Virtual Production Ding nutzen ja immer mehr und ich finde, das verbessert sich auch immer weiter und sieht halt eben echt gut aus. Und ich habe mich da schon gefragt, wurde es so gelöst? Mhm. Aber es ist eigentlich immer eher ein gutes Zeichen, wenn man das nicht direkt sehen kann, sondern eben die Antwort irgendwo recherchieren muss, was du jetzt getan hast. Cool, dass ich die jetzt auch habe, aber ich muss sagen, das hat für mich toll funktioniert. Und da war ich auch so am gespanntesten drauf. Kriegt die deutsche Film- und Fernsehlandschaft das auch jetzt mal hin, dass das wirklich wertig vom Production Value aussieht und sich quasi vor amerikanischen oder sonstigen internationalen Vorbildern einfach nicht verstecken muss? Und da würde ich sagen, die muss es eigentlich nicht.
Ja, finde ich auch. Ja. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass sie das in der Virtual Production Stage gedreht haben.
Total.
Ja, finde ich auch schön, dass das jetzt bei immer mehr deutschen Serien eben auch dann der Fall ist, dass diese Technik auch bei uns genutzt werden kann, dass es die jetzt gibt.
Ja.
Ja, aber wo wir jetzt eh über das Visuelle gerade reden, hattest du auch das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen an Interstellar erinnert?
Ja, zumindest habe ich immer mal wieder gedacht, ich glaube, das sieht man schon irgendwo als Vorbild, sowohl visuell als auch so ein bisschen vom insgesamten Vibe vielleicht. Fand ich jetzt aber nicht schlimm, weil es auch nicht too much war für mich persönlich. Also ich fand es eher so eine nette Hommage, könnte man es nennen. Mhm. Aber es war jetzt ja nicht irgendwie Copy-Paste. Es hat ja schon komplett das eigene Ding gemacht. Aber es ist ja auch ein gutes Vorbild. Also ich finde, Interstellar ist ein tolles Beispiel für, okay, so sieht realistische Sci-Fi eben aus. Von daher hat mich das eher positiv überrascht, dass sie sich genau das als Vorbild vielleicht genommen hat.
Ja, also es war für mich halt konkret so das Grading. Also das Color Grading war sehr vom Vibe her ähnlich zu Interstellar.
Total, ja.
Aber auch so einzelne Bilder zum Beispiel immer am Anfang und am Ende, wenn das Bild so ein bisschen verzerrt ist. Also zum Beispiel, wenn der Folgentitel eingeblendet wird und das alles so ein bisschen verzerrt nach oben wird. Irgendwie erinnert mich das. Ich weiß nicht, ob es so in der Art auch in Interstellar ist, aber...
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Es hat einfach für mich das Gefühl geweckt.
Ja, fand ich einen coolen Effekt, also das sah irgendwie aus so einem Designaspekt sehr stimmig und cool aus und ist vielleicht an so ein schwarzes Loch Linsenverzerrungseffekt angelehnt.
Stimmt,
oder
ja.
So. Ich glaube, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Parallele, die du da zu Interstellar gesehen hast. Aber insgesamt fand ich die Entscheidung eben gut, sich das so als Vorbild zu nehmen.
Ja.
Ich finde, das hat sehr zu einer düsteren Stimme der Serie beigetragen. Und generell muss ich sagen, und das bin ich, vielleicht habe ich nicht das Richtige gesehen, ich will das jetzt gar nicht immer so pauschal verurteilen, aber bin ich eigentlich so aus Deutschland nicht gewohnt, dass ich so sagen würde, boah, hatte das tolle Bilder teilweise. Also auch das ganze Scouting, wo wurde gedreht, dieses Haus, wo die gewohnt haben, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Mann, ich will irgendwann dieses Haus.
Ja.
Also so schön ländlich und mit diesen ganzen Scheiben und dass es auch aus so echtem Holz überall war, wow, war das alles toll.
Ja, also ich würde eine WG mit dir in diesem Haus gründen.
Oder? Sofort, ja.
Richtig, bitte. Richtig schön.
Lass uns das machen, wenn wir irgendwie da rankommen.
Aber nur, wenn wir müssen einen Deal eingehen, wir lassen nicht die Haustür offen stehen.
Nee, stimmt. Das ist ja, also da wird ja nie die Tür zugemacht. Nee. Vor allem von ihm nicht.
Nee, das ist mir auch ständig aufgefallen. Ich bin wahnsinnig geworden. Mach die Tür zu!
Ja, halt wirklich. Also das entdeckt man ja immer wieder in allen möglichen Serien und Filmen, diese kleinen Ungereimtheiten, wo man dann feststellt, aber warum hat da die Continuity oder so nicht auf sowas so geachtet, dass sowas in der Realität einfach nie jemandem passieren würde? Ja. Weil da geht's ja um den eigenen Besitz. Und da sind die meisten Menschen einfach, achten da nun mal sehr drauf, weil sie da ihr ganzes Leben für Lohnarbeit verrichtet haben, um den überhaupt haben zu können. Aber nein, diesen Serienleuten ist es immer komplett egal.
Er ist auch nicht nur der eigene, er hat auch die Tür offen gelassen, als er in die Wohnung von der Frau von Hardy.
Oh, stimmt. Ja, genau. Da wäre man ja auch so ein bisschen höflicher und würde da auch mit drauf achten. Ich habe da für mich so ein bisschen die Parallele gezogen. Das ist so, wie es auch ganz oft in Filmen und Serien gibt, dass die Leute einfach nicht Tschüss sagen beim Auflegen. So, ja, wir treffen uns um 3 und Handy wird sofort weggesteckt. Habe ich auch noch nie in echt irgendwie erlebt, dass das jemand macht. Höchstens mal aus Gag unter guten Freunden, aber auch überhaupt nicht realistisch. Von daher, das war genau diese Nummer. Da wurde einfach nur nicht drauf geachtet, glaube ich.
Ja, wo wir schon beim Thema Handy sind.
Oh, ja. Sein Handy.
Ja, ein Nokia 3310.
Ja, ob das so eins war, weiß ich nicht. Ich nenne nur diese alten Handys immer pauschal so. Es war auf jeden Fall eben so ein Handy, nicht nur vor der Smartphone-Zeit, sondern sogar von der Zeit vor den Handys davor. Also es gab ja auch danach schon so welche mit besseren Kameras und Farbdisplays, aber das war ja wirklich so ein ganz, ganz altes. Sollte natürlich irgendwie unterstreichen, okay, er ist dieser Geschichtslehrer, der auch so ein bisschen zynisch unterwegs ist. Er findet generell, er hält durch all das Wissen, was er hat, nicht so viel von der Menschheit und von der Entwicklung. Ist so ein bisschen pessimistisch unterwegs, da passt es natürlich schon. Aber das hätte man auch einmal so nett anreißen können. Stattdessen war es so ein Dauer-Running-Gag, der schneller auserzählt war, als man gucken konnte.
Das stimmt, ja. Also es ist echt so ein bisschen zu schnell zu diesem Running Gag geworden und hat dann auch zu ein paar Fragezeichen geführt. Also, dass er da eine Sprachnachricht bekommen hat von Paula. Es ist wahrscheinlich einfach eine Mailbox-Nachricht gewesen, oder?
Wahrscheinlich, genau. Ich glaube, da darf man sich wahrscheinlich nicht an den Details so sehr aufhängen und das so sehr durchdenken, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ist eine Mailbox-Nachricht auf dieser Art Handy dann möglich, immer wieder abzuspielen, oder muss man nicht eigentlich die Mailbox-Nummer anrufen? Aber vielleicht haben sich da irgendwelche Protokolle geändert. Krasse Mutmaßung, aber natürlich so Sachen, die man aus heutiger Perspektive, wo alle mit diesen Smartphones rumlaufen, sofort hinterfragt. Ich glaube, da kommt kaum jemand dran vorbei, sich zu fragen, hä, aber was ein Quatsch, ist das realistisch, ja oder nein? Und ich weiß halt nicht, mussten sie diese Fragezeichen bei uns überhaupt erzeugen oder hätte man sich das nicht eigentlich auch so ein bisschen sparen können und auch anders erzählen können? Ja gut, er hält halt nichts von den modernen Entwicklungen.
Ja.
Ja, es war irgendwie ein bisschen too much, genau. Also für mich hat es das jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich weiß auch nicht, man weiß ja immer im Nachhinein nicht so sehr, aber wenn das jetzt gefehlt hätte, hätte ich dann den Charakter genau gleich wahrgenommen.
Das stimmt, ja.
Vielleicht haben sie es dadurch ja schon geschafft, dass, so wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, dass überhaupt das erst rübergekommen ist.
Ja, voll. Ja, und über dieses Handy hinterlässt Paula Sven ja auch so eine kryptische Nachricht, in der, das erfahren wir erst viel später, eben auch drinsteckt, wann das Signal die Erde erreicht. Aber auch interessant, dass Paula, dass er irgendwie schon zu antizipieren schien, dass sie eventuell aus dem Weg geräumt werden soll und deshalb vorausschauend schon diese Nachrichten hinterlässt.
Ja, das fand ich auch jetzt rückblickend betrachtet ein bisschen strange, weil natürlich, okay, sie war total paranoid wegen der Nummer mit Hardy überhaupt. Das kann ich verstehen. Sie wurde von ihrem direkten Kollegen, mit dem sie dort ist, irgendwie krass betrogen. Er hat sie auch noch voll gegaslightet und so weiter und so fort. Dass sie dann super vorsichtig ist, okay. Aber dass sie direkt davon ausgeht, dass sie ihre Familie vielleicht gar nicht mehr wieder sieht und eben um die Ecke gebracht werden soll, das war mir eh alles ein bisschen zu krass, wie geheimdienstmäßig die Welt da funktioniert, so, oder wie James Bond-mäßig da Menschen umgebracht werden, so, und dass sie das eben zurück dazu, dass sie das alles antizipiert, das macht für mich dann eben noch weniger Sinn. Also davon würdest du vielleicht krass überrascht werden, dass irgendwelche Militärs damit so umgehen, aber woher sollte sie denn wissen, dass das passiert? Also ich finde, die Serie hat tatsächlich gar nicht so viele Logiklücken, aber das ist, finde ich, eine sehr entscheidende.
Ja, wo du hier schon erwähnst, dass das alles so agentenmäßig ist, ist natürlich auch dieser Sven wird natürlich auch relativ schnell vom Geschichtslehrer zum, zu so einer Art Agent. Ne? Also sein Ziel ist ja eigentlich nur, seinen eigenen Namen reinzuwaschen und den seiner Frau. Und er erfährt ja dann erst von dem Chef seiner Frau, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dann fährt er dahin und der Typ ist aber irgendwie nicht mehr da und er findet dann diesen Umschlag. Fand ich übrigens ganz cool, wie er den Umschlag gefunden hat. Mhm. Also dieser Hinweis
mit der Mikrowelle,
ja. Dass der Typ irgendwie schon wusste, er wird gleich da abgeholt, weggebracht, keine Ahnung, und stellt dann die Mikrowelle so ein, dass die dann genau Bing macht, wenn Sven da ist und diesen Umschlag dann eben unter der Mikrowelle findet. Ja. Fand ich eine clevere Idee, so.
Ja, absolut. Dachte ich mir auch. Also ist natürlich auch wieder so, dass er es so perfekt geteilt bekommen hat.
Klack. Ja.
Aber so kann man immer eigentlich alles auseinandernehmen. Man muss auch so einer Sache auch lassen. Ey, am Ende ist es eine fiktionale Geschichte. Eben. Da darf sowas auch irgendwie mal so passieren. Aber in dem Moment, und ich glaube, das meinst du, da war es halt ein cooler Moment, wo man dachte, ach smart, so hat er ihm das jetzt übermittelt. Okay.
Ja, was du gerade sagst, also man muss halt so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, der Serie zugestehen.
Total.
in vielen Punkten.
Finde ich auch voll in Ordnung. Ja. Also das kann man immer bei allem ehrlich gesagt kritisieren.
Naja, und in diesen Dokumenten erfährt Sven dann das erste Mal davon, dass es eben dieses Signal gab, was sie da empfangen hat.
Stimmt, ja.
Und setzt dann, glaube ich, so für sich so ein bisschen zusammen, ach so, ja, deshalb sollte meine Frau aus dem Weg geräumt werden. Und er zeigt ja dann sogar diese Dokumente der Behörde, die ja hinter ihm her ist. Es gibt ja diese zwei Beamten, eine Frau und ein Mann, die gar nichts von dieser ganzen geheimen Sache wissen und halt wirklich denken, Sven hat was mit dem Absturz zu tun. Und die lassen sich ja dann eben auch überzeugen, wenn sie diese Dokumente sehen, dass da was Größeres abgeht hinter den Kulissen.
Genau. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, waren die, glaube ich, vom BKA.
Mhm.
Und ehrlich gesagt muss ich da sagen, das fand ich aber irgendwie insgesamt den merkwürdigsten Strang. Und zwar auch aus so einem Realismusaspekt, weil ich mir gedacht habe, aber würde man wirklich so wenig unterstützt werden in so einem Fall? Also würdest du sofort, selbst wenn du unter Verdacht bist, dass irgendjemand damit was zu tun hat, würden die dann wirklich komplett aber akzeptieren, dass irgendein Mob vor deinem Haus steht?
Ja.
Und auch wenn du unter Ermittlung stehst, würdest du doch trotzdem erstmal geschützt werden, bis das Ganze irgendwo bewiesen ist. Und die haben ja so agiert, dass denen das wirklich komplett scheißegal ist.
Auch, dass das Kind weg ist.
Und auch, dass das Kind weg ist, das war denen ja wirklich mega egal.
Er wollte das Kind suchen gehen und die nehmen ihn erstmal in Gewahrsam und dann zeigt er ihnen eben dieses Dokument, damit die ihn gehen lassen.
Ja, und musste sozusagen auch noch wieder das Gesetz brechen. Er hat ja quasi diese BKA-Polizistin kurz entführt, um seinen Punkt irgendwo auch klar zu machen. Und das war eben schon sehr filmmäßig einfach. Also das glaube ich nicht, dass unsere Bundesbehörden so, gar nicht mal nur gefühllos so. Ich glaube auch, das ist völlig gegen das Protokoll. Ich glaube, da ist so eine Kindesentführung, steht immer erstmal an erster Stelle.
Ja.
Und danach gehen die Ermittlungen dann halt einfach weiter.
Ja.
Also das
Aber
war... Ah.
Das ist halt auch das Ding, ne? Die Serie ist halt in so vielen Punkten so originalgetreu, dass man nur deshalb merkt, wenn sie es nicht ist.
Das glaube ich nämlich
Weil
auch,
Weil wenn das nämlich wirklich so ein Actionstreifen wäre...
Ja.
Du würdest viel mehr verzeihen, weil da einfach von vornherein klar gemacht wird, wir haben unsere eigenen Regeln, nach denen wir spielen. Und hier ist es halt, wir spielen nach den Regeln, die es wirklich gibt und wir biegen sie uns nur so ein bisschen zurecht.
Bei so einer Serie wie 24, wo Jack Bauer ständig die Welt rettet, das ist aber alles so überzeichnend und auf Action getrimmt, dass ich da überhaupt nicht hinterfrage, macht das jetzt Sinn, dass er mit dem Präsidenten telefoniert?
An sowas habe ich gerade gedacht.
Genau, das meinte ich.
Ja, wir haben gerade gesagt, das Kind verschwindet. Das ist, das passiert, weil sie empfängt nämlich ein Funksignal von vermeintlich ihrer Mutter und denkt, sie würde noch leben und geht dann eben dahin. Und dann haben wir diese ganze Szene in diesem Bunker.
Genau, ja.
Wie fandst du das und diesen Charakter, den wir da kennenlernen?
Dass sie überhaupt so einen überzeichneten Charakter da noch einbauen, daran störe ich mich tatsächlich jetzt gar nicht so, aber das war so... Das war fast so ein Deus Ex Machina-Moment. Dann kommt jemand aus dem Nichts als super krass helfende Kraft und in dem Moment, wo die Rolle nicht mehr gebraucht wird, macht sie eine Bunkertür zu und bleibt dann alleine dort und ist aber auch dann für immer weg. So, weiß ich nicht.
Das erste Mal taucht sie ja schon in der ersten Folge auf, am Flughafen.
Genau, ja.
Weil wir wussten ja am Anfang noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Ne? Mhm. Da war noch alles offen. Und da habe ich so ein bisschen auf sowas wie Zeitreise gehofft. Wo wir wieder bei sowas wie Interstellar wären.
Ja, ja.
Ich habe ein bisschen gehofft, dass das vielleicht die Mutter ist. Weil wir wussten ja nur, sie ist verschwunden.
Oh ja, das ist ein kluger Gedanke.
Wir wussten ja am Anfang noch gar nicht, dass das Flugzeug abgestürzt ist, sondern nur, dass es verschwunden ist. Und dann dachte ich, naja, aber vielleicht gab es ja irgendwas mit Zeitreise.
Ja, stimmt. Hätte an dem Punkt auch noch sehr gut sein können, weil man ja wirklich noch gar nichts wusste.
Vor allem heißt es ja dann, die Mutter hat ein Signal gesendet und dann ist das Kind ja deshalb da zu dem Bunker gegangen.
Mhm.
Ja.
Oh ja, stimmt. Ja, klar. Da hätte sich der Kreis dann perfekt geschlossen, dass sie dann revealed, übrigens, ich bin deine Mutter aus der Zukunft und nur deswegen konnte ich das Signal senden und so. Aber wo du es gerade ansprichst, woher kam denn nun jetzt das Signal, was die Tochter sich aufgeschrieben hat?
Nee, das kam wirklich von dieser Frau. Weil die benutzt ja denselben Funkkanal.
Ach, richtig, stimmt, das hat sie ja dann sogar noch begründet.
Genau, und das fand ich so ein bisschen schade, weil sie sagt ja dann sogar noch, sie hätte über diesen Funksignal schon vor Jahren dieses Hello mal empfangen. Aus dem All. Und da dachte ich mir, ja okay, aber wozu brauchst du dann diese ganze Storyline rund ums Weltall?
Wenn das auch auf der Erde geht, ne? Ja, das ist ein bisschen komisch, stimmt.
Und dann soll es wirklich so sein, dass nur eine deutsche Astronautin und eine deutsche Verschwörungstheoretikerin diese Signale empfangen und niemand sonst?
Mhm. Ja, also selbst wenn es eine ungenutzte Frequenz ist, es gibt ja ganz viele Hobbyfunker, du kannst ja auch Funkscheine machen und, die sowas aus Just for Fun eben mal abklopfen, dass die einzigen zwei, eben vor allem weltweit waren das so weird, weil okay, das waren vielleicht die zwei Deutschen, aber was ist denn mit den Amerikanern und sonst noch auf der Welt, haben doch ganz viele Technik, die das kann. Also stimmt, wenn man das bis zu Ende hinterfragt, geht das alles nicht mehr auf. Glücklicherweise hat die Serie mich dann aber mit ihrem Spannungsbogen offensichtlich so bekommen, dass ich kaum Zeit hatte, das zu hinterfragen, weil dann war ja auch direkt, sind die auch direkt eben davon gelaufen, haben sich dagegen entschieden, mit dieser älteren Frau da in den Bunker zu gehen. Und ich glaube, dann war das für mich wie abgeschlossen, dass ich kaum mehr drüber nachgedacht habe, stimmt, Moment, was ist jetzt eigentlich mit dem Signal? Macht das Sinn, dass sie das auch gehört hat und. Ja.
Ich glaube auch viele dieser Sachen, die mir aufgefallen sind, das ist auch so ein bisschen Berufskrankheit.
Wahrscheinlich,
weil ich gucke das ja und mache mir nebenbei Notizen.
Mhm.
Und dann fällt mir sowas halt auf und ich schreibe es mir auf und dann besprechen wir das hier. Aber wenn ich das jetzt hier nicht machen würde und das einfach nur so in meiner Freizeit geguckt hätte, hätte mich das genauso wenig gestört.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es echt genau das, weil genauso habe ich die Serie geguckt.
Das ist vielleicht auch was man mal so generell für Badder Binge sagen kann. Wir wirken hier halt manchmal ein bisschen zu kritisch, weil es einfach unser Job ist.
Und ich glaube auch.
Ja, dann sind halt auch manchmal Leute, die Serien besonders gefeiert haben, irgendwie enttäuscht, dass wir Sachen zu kritisch betrachtet haben.
Verstehe ich auch, ja. Die Perspektive kenne ich auch als Hörer von solchen Dingen total gut, wo ich dann immer denke, Mann, Leute, ihr stört euch aber auch an allem. Ja, aber du hast ja auch gerade den Flugzeugabsturz erwähnt und dass wir noch nicht wussten, dass es ein Absturz ist und so. Das stand ja noch ziemlich lang eigentlich in den Sternen, weil ja diese Blackbox...
In den Sternen.
Oh ja, stimmt. Das war überhaupt nicht intended, aber ganz schön. Genau, aber diese Blackbox wurde ja erst recht spät gefunden. Ich glaube, Folge 3 hieß ja dann auch Blackbox und da war ja auch erst die ganze Nachricht klar und sozusagen seine Frau oder die Familie an sich war ein bisschen entlastet von diesem Vorwurf, okay, ihr seid schuld oder Paula ist schuld, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist. Aber jetzt komme ich auch gleichzeitig dazu, was ich so richtig positiv an der Serie fand, beziehungsweise ich fand ganz viel positiv, aber was bei mir so richtig gut funktioniert hat, auf so einem emotionalen Level. Ich war nämlich am Anfang, ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich dachte, es geht viel schneller um so Science-Fiction-Kram. Und dann geht's ja die ersten zwei Folgen fast durchgehend nur um dieses verschwundene Flugzeug und die ganzen dramatischen Aspekte, die auch für Familien damit einhergehen. Und ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen so ein Schisser-Typ. Ich habe, wenn bekannte Leute von mir fliegen, genau immer diese Angst, was witzig ist, weil...
Ja, richtig witzig.
Also witzig, weil man ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, müsste ich vor jeder Autofahrt Angst haben und
stimmt,
nicht vor jedem Flug. Das ist tatsächlich, es passiert so selten und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass diese Angst eben eher eine irrationale Angst ist. Das finde ich witzig. Nicht den Flugzeugabsturz selber, denn der irgendwie, ich habe auch ganz oft schon Albträume gehabt, die in so eine Richtung gingen und so. Irgendwie finde ich das, ja, die Vorstellung davon unheimlich bedrohlich. Und das hat die Serie ja Gott sei Dank nicht gezeigt. Da haben mich andere Serien auch schon kalt erwischt. Aber ich finde, was diese Serie besonders gut hinbekommen hat, wir haben eben sehr viel uns über Realismus unterhalten, ist diese Trauer, die damit einhergeht. Ja. Und dieser Moment, dass du als Familie am Flughafen auf die Rückkehr deiner geliebten Menschen wartest, diese ganze Stimmung so einzufangen, das hat mich unfassbar gepackt. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich viele echte Tränen vergossen, weil ich mich irgendwie... gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie ich ticke, aber ich konnte mich empathisch so gut in diese Situation reinversetzen. Und sicherlich hat die Serie einen ganz großen Anteil daran, das überhaupt möglich gemacht zu haben. Und ja, also ich war richtig fertig. Also ich muss sagen, ich dachte mir so nach so Mitte Folge 2 habe ich mal kurz Pause gemacht und habe mir einen Tee gemacht und war kurz am Überlegen, boah, gucke ich die Serie jetzt weiter? Und zwar eben nicht, weil ich sie schlecht fand, sondern weil ich dachte... ja, will ich das gerade? Packe ich das? Will ich mir so viel Trauer irgendwie geben? Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil es irgendwie, ja, ich konnte noch nicht richtig bewerten, ist es jetzt nur schlecht oder ist es gut? Irgendwie, ich war einfach invested. Und dann habe ich weitergeguckt, das war eine gute Entscheidung, weil dann flaute das auch wieder ab und dann langsam fand die Serie auch wieder zurück zu ihrem eigentlichen Thema. Und ja, jetzt habe ich eigentlich alles dazu gesagt. Ich muss sagen, meine Güte, haben die das dramatisch gemacht. Meine Güte, hat das gut funktioniert? War das gut aufgelöst? Über Besetzung und so reden wir vielleicht auch noch, aber ich fand auch, die Leute haben das wirklich gut gespielt und das hatte ich alles nicht erwartet und ich meine das rein positiv. Also es hat gut auf einem dramatischen Level bei mir funktioniert.
Ja, vor allem natürlich auch die Dynamik zwischen dem Vater und der Tochter.
Ja.
Also, dass er selber eigentlich gar nicht wirklich trauern kann, weil er stark sein muss für seine Tochter. Es gibt auch diese eine Szene, wo sie noch in einem Hotel am Flughafen untergebracht sind und er das davor gerade erfahren hat und die Tochter sitzt aber eben im Hotel und er weiß jetzt, dass das Flugzeug abgestürzt ist und wir sehen ihn vor der Hotelzimmertür auf dem Boden hocken und ja, nicht die Kraft haben, direkt reinzugehen und der Tochter das mitzuteilen oder eben auch stark zu sein für seine Tochter und infolgedessen eben auch sehr viel dieser Zwiespalt, die Tochter einerseits natürlich irgendwie aufmuntern zu wollen, aber ihr auch sagen zu müssen, nein, hör auf, am Funkgerät zu sitzen, da wird nichts kommen.
Mhm.
Also die Tochter will ja noch ganz lange nicht wahrhaben, dass die Mutter nicht zurückkommt und versucht sie halt immer wieder übers Funkgerät zu erreichen. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, empfängt dann eben so eine Fake-Nachricht über Funk leider, was dann ja auch dazu führt, dass sie dann abhaut und diese Verzweiflung dann auch von dem Vater, die Tochter ist weg und er muss sie jetzt wiederfinden, das wird auf jeden Fall sehr gut rübergebracht in der Serie. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Mhm. Weil irgendwie aus irgendeinem Grund, ich bin ja kein Vater, aber ich konnte mich in dem Moment sehr gut da reinversetzen, dass ich mir dachte, stimmt, das ist ja voll schwer und das ist ja auch gar nicht schwarz-weiß. Du kannst ja, also da gab es ja nicht dieses richtig und falsch so, er muss seiner Tochter jetzt verbieten, aufzuhören zu funken, weil das wird sie langfristig fertig machen, ist ja nicht direkt die richtige Antwort.
Genau.
Sondern du musst dir ja auch ein bisschen gewähren, das zu tun, weil das offensichtlich der Weg ist, wie sie damit umgehen möchte, aber du kannst es auch nicht unendlich gewähren lassen und so, weißt du, das meine ich mit nicht so schwarz-weiß und das fand ich spannend und irgendwie packend einfach.
Was man auch gut gesehen hat, war diese Erschöpfung, die auch so daher ruht, dass natürlich dieses Haus die ganze Zeit belagert wird und er ja auch sich und seine Tochter davor schützen muss, dass da ständig nicht nur Journalisten und Journalistinnen stehen, sondern eben auch Angehörige der anderen Passagiere vom Flugzeug.
Die ja eben als durchaus aggressiv und gewaltbereit auch dargestellt wurden. Da
aber auch schwierig. Einerseits müsste man ja vielleicht auch dann dieses Haus verlassen, um sich dem nicht mehr auszusetzen. Andererseits, du bist halt in tiefer Trauer gerade und dann möchtest du auch in deiner vertrauten Umgebung natürlich eigentlich bleiben.
Schon, ja.
Und es ist ein geiles Haus.
Es ist ein super Haus, ja. Das ist mein Key Takeaway aus der Serie. Ich brauche irgendwann so ein Haus.
Ja. aber wo wir gerade schon auch über die Tochter gesprochen haben, sie ist ja taub und sie hat dieses Cochlea-Implantat. Kennst du Leute, die so ein Implantat haben?
Nee, ich wusste tatsächlich auch vorher noch gar nicht, dass das technisch so geht.
Ah, okay.
Ich dachte, wenn man taub ist, ist man taub. Also ich dachte, dann muss man diese Zeichensprache benutzen und es gibt höchstens Support, um irgendwie sowas wie dumpfe Sounds zu hören. Aber mit diesen Implantaten scheint sie ja doch alle relativ glasklar zu verstehen.
Ja, also ich kenne eine Person, die das hat. Das ist jetzt aber auch schon wieder einige Jahre her, dass ich das letzte Mal mit dieser Person gesprochen habe. Und ich kann nur aus der Zeit damals reden. Ich weiß nicht, wie weit die Technik sich mittlerweile entwickelt hat. Und ich weiß auch nicht, ob sich das halt von tauber Person zu tauber Person unterscheidet oder inwiefern sich das unterscheidet. Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass es trotz des Implantats schwierig möglich war, Geräusche zu hören, ohne die Person direkt zu sehen. Moment, ich kenne zwei Personen, fällt mir gerade ein.
Oh.
Ja. Und bei beiden ist es so, die müssen immer noch gleichzeitig die Lippen lesen.
Ah ja.
Also die verbinden quasi den Sound, den sie hören, oder sie verbinden den Ton, den sie hören können, mit der Erfahrung, wie sich Lippen bewegen, um daraus Wörter zu verstehen. Und da fand ich halt fraglich, ob das mit dem Funk so funktioniert hätte, weil du ja auch im Funk oftmals noch Störgeräusche hast.
Sehr viele sogar, ja.
Und ob man dann mit so einem Implantat wirklich so gut diesen Funk empfangen kann.
Stimmt, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber so wie du es gerade geschildert hast, so habe ich es mir auch ein bisschen vorgestellt. Also dass es eben nicht der allerglasklareste Sound ist und deswegen diese Lippen als Unterstützung durchaus notwendig sind. Ja, also kann natürlich sein, dass sich die Technik da krass weiterentwickelt hat. Aber ist vielleicht auch wieder als kleines Logikloch zu verbuchen, beziehungsweise was im Sinne der Dramaturgie eben einfach so entschieden wurde.
Da dann aber auch wieder dieselbe Frage, die wir uns beim Handy gestellt haben, ob es dann überhaupt notwendig war.
Ja.
Also inwiefern hat es das Kind charakterisiert? Also das, was ich noch weiß, dass es natürlich ab und zu das Implantat ausgezogen hat, weil es nichts hören wollte. Und dass das dafür dienlich war. Aber darüber hinaus...
Naja, und halt eben für ein bisschen die Prämisse, warum vielleicht die Mutter überhaupt getrieben war, auf der ISS zu forschen, um
ja gut,
ihrer Tochter langfristig zu ermöglichen.
Auch was anderes finden können.
Da hätte man locker was anderes finden können, genau. Ja. Aber das sind vielleicht die zwei Gründe, warum man gesagt hat, ey, stilistisch irgendwie eine coole Entscheidung. Und ich muss auch sagen, wie es dann letztendlich von den Effekten her gelöst wurde... Das fand ich schon sehr, sehr cool, weil manchmal gab es ja so diese Perspektive, die Tonperspektive von der Tochter. Also, dass sie das dann so abgenommen hat und dann war alles so dumpf oder auch wenn jemand irgendwie gegen dieses Plastikding von dem Gerät irgendwie gehauen hat, dass man dann dieses typische Geräusch, was man auch kennt, wenn man ein Handymikro irgendwo gegenschlägt oder so. Also, das fand ich schon, um sich da rein zu versetzen, wie das wohl ist, wenn man das selber hätte. Netten Ansatz. Ob das, also sicherlich Leute, die das wirklich haben, würden sagen, nein, das ist irgendwie viel zu schlecht dargestellt und viel zu wenig. Ich will jetzt gar nicht sagen, boah, das haben die bestimmt total akkurat gemacht. Aber ich fand es vom, ja, als filmästhetisches Mittel irgendwie und vom ganzen Sounddesign durchaus interessant. Aber das rechtfertigt natürlich nicht, okay, nur weil das cool und interessant ist, bringen wir das jetzt rein. Also da bin ich so ein bisschen bei dir. Ob der Mehrwert jetzt da ausreichend war, weiß ich nicht. Also es hat das Kind jetzt eben nicht, das war ja auch eben ein bisschen eine Frage, irgendwie mehr charakterisiert oder so. Das waren andere Punkte, die diese Tochter ausgemacht haben, fand ich.
Ja, jetzt nochmal die gesonderte Spoilerwarnung, weil wir uns jetzt halt wirklich aufs Ende der Serie zu bewegen. Wer noch nicht komplett zu Ende geguckt hat, der sollte hier abschalten. Wie wir jetzt auch etabliert haben, braucht es ja schlussendlich Informationen, die Vater und Tochter separat voneinander hatten, um die zu verbinden und eben diesen richtigen Absturzort und die richtige Absturzzeit festzustellen. Weil, sie hat ja den Weltregierungen die falschen Koordinaten gegeben, was ja die richtige Entscheidung war, weil die ja schlussendlich eben einfach Raketen abgefeuert haben, ohne mal zu gucken, wer da überhaupt kommt, sondern wirklich auf die Sekunde genau, wenn es eintreffen sollte, Raketen abgeschossen
also was
haben.
Also
auch ins
Nichts,
ne?
Absolut größte Quatsch ist. Ja. Weil, okay, dass sie das abschießen, finde ich sozusagen, finde ich auch gar nicht so unrealistisch. Irgendwie glaube ich auch, dass die Weltregierung dafür eher Angst hätten. Aber man würde doch dann erstmal alle Instrumente bündeln und gucken, was kommt da. Und da gibt es ja auch eben Möglichkeiten. und dann einfach auf ein leeres Feld in Mitteldeutschland oder wo soll das gewesen sein, da dann einfach Raketen drauf zu ballern. Ich glaube, so wird es nicht laufen. Also das fand ich so ein bisschen, also wenn da doch da nichts landet, dann würde man diese Rakete doch da auch nicht hinschicken. Dann würden die doch eher alle sagen so, huch, da kommt ja gar nichts oder so. Also das war irgendwie nur, also es war natürlich sehr filmisch. Also dafür, dass wir am Ende dieser Folge 3 diesen Cliffhanger haben. Oh Gott, was eine coole Explosion und nein, alle Aliens sind bestimmt tot.
Ja.
Wo eigentlich man als jemand, der schon mal eine Serie davor geguckt hat, eigentlich schon so ein bisschen wusste, ah, ich glaube, da
kommt noch eine Folge.
Da kommt doch noch was. So. Ja, das war ein bisschen cheesy, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, und das war der Punkt, wo irgendwie der Plot für mich gestorben war. Das war halt typisch Film.
Paula hat nicht nur die Weltregierungen angelogen, sondern sie hat auch noch ihre Auftraggeberin angelogen.
Stimmt, ja.
Und ihr, also sie hat ja ihre Auftraggeberin, meine ich, schon mitgeteilt, dass das, was sie der Welt gesagt hat, falsch war.
Genau, ja.
Aber sie hat ihr dann nur die richtigen Koordinaten gegeben und nicht die richtige Zeit.
Stimmt, genau. Es waren die richtigen Koordinaten, nur die Zeit stimmte nicht. Ja, korrekt.
Ja. Benicia wollte ja diese Aliens eben unbedingt kennenlernen, wusste aber schon, dass Paula das ja eigentlich der ganzen Welt mitteilen möchte. In dem Moment, in dem sie das auf der ISS, der in den anderen Weltregierungen eben über die Mission Controls überall auf der Welt verraten hat, musste Benicia jetzt damit rechnen, dass sie das nochmal macht. Und um sicher zu gehen, dass das nicht passiert und dass sie die Einzige bleibt, die diese neuen, diese richtigen Koordinaten weiß, ja, dann war sie das schlussendlich, die das Flugzeug zum Abstürzen gebracht hat. Was sagst du zu dieser Entwicklung?
Dass sie dann plötzlich die Böse war, das war mir einfach too much, weil das die vielleicht ein eigenes Interesse hat, okay. Das ist alles fein, die hat ja auch das da irgendwie bezahlt und da hat man sich die ganze Zeit schon gefragt, okay, was war überhaupt ihr Interesse? Kennt sie auch hörgeschädigte Personen und war deswegen an dieser Forschung sehr interessiert oder so? Das war ja alles immer unklar und dass man das irgendwann revealed, so das ist ihre Motivation, okay. Aber ich finde, sie hatte keine richtige Motivation, sondern sie war dann am Ende wirklich so die Blaupause eines James-Bond-Bösewichts.
Ja, dann würde ich dir ein bisschen widersprechen.
Ja, gerne.
Weil es wird ja zumindest in der Serie so dargestellt, dass sie den Mehrwert darin sieht, dass Kontakt mit den Aliens aufgenommen wird. Also ja, sie aus einem Privatinteresse, aber auch eben zugunsten der gesamten Menschheit, denkt sie, wäre es richtig, dass sie die auf die Erde kommen lässt und dass sie eben nicht abgeschossen werden. Und sie sieht das Risiko darin, dass, wenn Paula das jetzt nochmal verraten hätte, dass es dann zum selben Ergebnis gekommen wäre. Also trotz der Demonstrationen der restlichen Weltbevölkerung hätte die Regierung im schlimmsten Fall wieder dieselbe Entscheidung getroffen und oder meinetwegen auch irgendeine Regierung alleine. Und es wird ja schon reichen, wenn irgendjemand eine Atombombe da hinten schießt. So. Und das wollte sie verhindern. Und dann war sie eben der Auffassung, dass zwei tote Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen plus den über 100 anderen Passagieren an Bord des Flugzeugs ein Verlust ist, den sie dafür in Kauf nimmt. Also, dass die Menschenleben von diesen über 100 Personen nicht so wichtig sind, wie diese einmalige Gelegenheit, Aliens zu treffen.
Ja, also das muss ich sagen, das ist der Part, den finde ich auch noch okay.
Ja.
Aber ich meine eher den Punkt danach, wo sie dann auch noch diesen Vater und diese Tochter brutal in der Wüste erschießen lassen will. Das hat sie für mich zu einem James-Bond-Bösewicht gemacht, weil das macht sie einfach nur kalt und böse. Und vorher wurde diese Person doch eigentlich anders entschuldigt.
Das stimmt. Also sie hat sich so ein bisschen in diese Vorstellung reingesteigert und ist, glaube ich, auch im Laufe der Serie erst so böse, wie du es nennst, geworden. Also ich glaube, dass ihre Ursprungsintention wirklich diese ja fast schon altruistische Intention war, die halt ein bisschen fehlgeleitet ist. Also da kann man natürlich drüber streiten.
Klar.
Also man kann das halt schon hinterfragen, ob das moralisch richtig war, wie sie gehandelt hat. Aber ja, ich glaube, dass sie erst im Laufe der Serie eben so geworden ist, wie wir sie am Ende erlebt haben.
Okay, doch, nehme ich, kann man schon so erzählen. Ich habe aber mal kurz eine Frage, weil ich glaube, ich habe tatsächlich eine Sache an der Serie wirklich nicht verstanden. Und vielleicht hast du es ja verstanden. Überhaupt, wie Sven das erfahren hat, dass sie hinter allem steckt. Er hat doch im Helikopter von Deutschland in die Wüste, was ich eh schon mal weird fand. Also wo sind die da überhaupt lang geflogen? Wo ist der Start, wo ist das Ende? Aber egal, das ist, da hinterfrage ich zu viel. Da hat er sein Handy wieder angemacht, hat dann da Empfang, kriegt so SMS und so. Okay, meinetwegen. Und kriegt dann eine SMS, wo drin steht, Benisha rote Hand. Wer hat diese Nachricht geschrieben? Ich dachte, die Frau vom BKA und die Assistentin von der Benisha, die kann aber in diesem Helikopter Nachrichten abfangen.
Ja, also erstmal glaube ich, dass das die vom BKA war, weil die haben ja die ganze Zeit parallel ermittelt.
Genau.
Und die haben ja dann auch irgendwann rausgefunden, dass es eine Person gab, die bei dem Flug nicht erschienen ist.
Mhm, genau.
Und ich glaube, darüber haben sie dann irgendwie rausgefunden, wer diese Person war, die nicht erschienen ist und dass die dann zu Benisha gehört,
genau.
Meine
mhm.
ich.
Genau. Ja, also glaube ich auch. Ja. So haben die sich das zusammengereiht.
Ja, genau. Aber woher oder wie die Kollegin diese Nachricht abgefangen hat, das weiß ich nicht. Ich hatte sogar irgendwie eher das Gefühl, er hätte sie sogar weitergeleitet.
Ja, ne? Oder ich hatte dann sogar in der Szene, weil es so aufgelöst war, dachte ich sogar kurz, die Assistentin hätte ihm den Nachricht geschickt, um ihm zu sagen, hier, ich kann es jetzt nicht persönlich sagen, aber pass auf, die ist eigentlich gar nicht so nice. Und dann, das macht aber dann keinen Sinn mehr in dem Moment, wo sie dann das Handy wiederum Benisha zeigt, so guck mal, er weiß
genau,
es jetzt.
Ja.
So. Also das war irgendwie, da fehlten für mich wie so 2-3 Sekunden an Bildmaterial, wo mir ein bisschen klarer wird, ach, so ist die Verkettung der Nachrichten und der Ereignisse. Ist jetzt überhaupt kein Beinbruch, so meine ich das auch gar nicht, aber das war eher so eine Frage, die wollte ich mal in den Raum werfen. Hat das jemand verstanden, sozusagen?
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo wir wieder zum Handy zurückkommen, weil er hat ja sein Handy relativ lange ausgehabt. Der Akku war leer, er hat es geladen, er hat es aber nicht wieder angemacht.
Mhm.
Und hat es dann natürlich in diesem sehr ungünstigen Zeitpunkt erst wieder angemacht und hat diese Nachricht daher erst gelesen, als er schon im Helikopter mit ihr saß.
Ja, stimmt.
Hätte er ein Smartphone und wäre genauso abhängig davon wie wir alle, hätte er keine, weiß ich nicht, wie lange das im Endeffekt war, der hätte aber wahrscheinlich trotzdem nicht mal eine Stunde sein Handy ausgehabt.
Ja.
Der hätte das sofort geladen und angemacht und hätte die Nachricht sofort gesehen.
Stimmt.
Also schlussendlich führt sein Charakterzug, nicht abhängig zu sein von modernen Smartphones, dazu, dass es zu dieser Situation überhaupt erst kommt.
Genau, fast zum Tod seiner Tochter. Also aus dem Running Gag wird was übelst Gefährliches. Also weil die Tochter hat doch auch immer so, oh Mann, Papa, du mit deinem Handy und so, hat das doch immer so ein bisschen kommentiert. Und in dem Fall war das nicht mehr nur so ein Mann-Papa-Moment.
Ja. Aber zu der Szene, wo sie dann vermeintlich von der Assistentin eben erschossen werden und sie ja nur so tut, wollte ich auch noch sagen, wie hat sie denen denn vermittelt? So, ja, ich schieße jetzt in die Luft und ihr fallt jetzt um.
Ja.
Also, sie hat ja keine Möglichkeit gehabt, mit denen irgendwie abgeschieden zu sprechen.
Ja, ja, total. Ich dachte, ich habe da ehrlich gesagt sehr lange drüber nachgedacht, aus folgender Perspektive. Ich dachte mir, okay, in so einer Situation, wenn jemand dann in den Sand neben mich schießt, ohne dass es diesen Moment der Absprache gibt, würde ich schnell genug schalten, mich sofort beim Knall fallen zu lassen. Und ich persönlich würde sagen, nee, ich bin dafür zu blöd. Also ich würde das echt erst so, ich würde das so 10 Sekunden später raffen, so, oh Mann, hätte ich mich mal fallen lassen, das wäre voll smart gewesen. Aber dann wäre es halt schon zu spät gewesen, wo ich dann einfach nur dachte, ja, also das ist ja eine smarte Familie einfach. Sofort der Vater und die Tochter auch. Die raffen sofort, ach, es ist, glaube ich, schlau, sich jetzt fallen zu lassen.
Ich würde einfach auf diesem Punkt verbleiben, die sind einfach super smart.
Die sind einfach zu smart, ja, wirklich. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich wäre zu blöd dafür gewesen. Ich hätte das so viel später erst gerafft, dass das eine coole Idee gewesen wäre.
Ja, die bleiben ja dann super lange da liegen, bis dann Benisha mit dem Helikopter weggeflogen ist und sie erfolgreich ihren Tod vorgetäuscht haben. Fahren dann einfach nach Hause.
Wie kam sie aus der Wüste weg? Wie lange dauert das? Welche Wüste war das überhaupt?
Ich kann dir sagen, es wurde in Marokko gedreht.
In Marokko gedreht, okay.
Aber heißt natürlich nicht, dass das Marokko war.
Ja.
Also sein sollte.
Ja, ja, genau. Weiß man halt einfach nicht, wo das sein sollte. Und
ich frage mich eher, wie sie zurückgekommen sind.
Ja,
hat sein Nokia 3310 so krassen Empfang?
Ja, das war doch noch so der Gag, wo er so, huch, guck mal hier, ich habe Empfang. So.
Ah, ja.
Ich glaube, das war mit so einem Augenzwinkern, ja, okay, nee, okay. Was für ein Quatsch. Die sind in irgendeiner Wüste, da gibt es natürlich selbstverständlich keinen Empfang. Dafür bräuchtest du ein Satellitentelefon. Ja. Das habe ich von Jack Bauer höchstpersönlich nämlich gelernt in 24, dass du für solche Szenarien brauchst du immer diese Riesentelefone. Aber ey, ich mache jetzt auch nur noch blöde Jokes, weil das hat es für mich tatsächlich am Ende nämlich gar nicht kaputt gemacht.
Ja.
Ich neige nur auch einfach dazu, oder eben wie du schon gesagt hast in dieser Folge, vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit, dann am Ende alles zu hinterfragen. Die Serie funktioniert, wenn man das nicht macht, trotzdem.
Ja.
Und es macht, selbst wenn man das tut, für mich nicht alles kaputt, weil das kannst du ehrlich gesagt bei den allerbesten Erzeugnissen in der Film- und Serienlandschaft, kannst du immer diesen Punkt erreichen, wo du denkst, ja, egal wie klug die sich das überlegt haben, hier ist das kleine Plothole. So.
Ja.
Und meine Güte, ich wollte aber unbedingt mal drüber reden.
Dann lass uns doch jetzt mal über das Ende reden, über das richtige Ende,
gerne.
Über die Auflösung des Signals, weil Sven und Charlie haben eben ihre Wissensstände vereint und wissen nun, dass das Signal an diesem Ort in der Wüste ankommen soll, aber eben erst einige Monate später. Ne? Sie überbrücken diese Zeit zu Hause und irgendwann machen sie sich dann zusammen auf den Weg. Vater und Tochter machen einen kleinen Ausflug in die Wüste. Und wir sehen, etwas kommt aus dem All angeflogen und stürzt ab oder landet ein paar Meter weiter hinter ihnen in der Wüste.
Genau. Und ganz kurz nochmal zum Verständnis, das hat die Mutter errechnet, dass das dann passiert.
Genau.
Weil das war ja nicht Teil des Signals.
Genau, das hat sie errechnet.
Okay.
Ja.
Mhm.
Was hast du in dem Moment gehofft, was es ist? Oder gedacht, nachdem wir jetzt eben dann fast 4 Folgen gesehen haben?
Ja, spannende Frage. Ich habe, glaube ich, an dem Punkt schon gehofft, boah, bitte jetzt keine Aliens. Was witzig ist, weil ich mir das ein paar Folgen vorher noch gewünscht habe. Aber dann hätte ich die Herleitung dahin anders besser gefunden, glaube ich. Und weil die in dem Moment schon so war, wie sie war und ich auch gerade von diesem ganzen, wie ich es eben genannt habe, James-Bond-mäßigen Moment so ein bisschen rausgerissen war für den Moment, dachte ich so, boah, das wäre jetzt, glaube ich, mega cheesy, wenn sie jetzt noch versuchen, eben kleine grüne Männchen darzustellen, wie man klischeemäßig immer so sagt. Und ich glaube, deswegen habe ich in dem Moment schon gehofft, bitte überlegt euch jetzt irgendeinen coolen Twist, was das war. Und jetzt ist natürlich die Frage, fand ich den cool oder nicht? Aber ich frage dich erstmal, wie war das für dich an dem Moment?
Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon noch ein bisschen gehofft, dass es Aliens sind, aber es hätte eben überhaupt nicht mehr in die Serie gepasst.
Nee, das wäre ganz komisch gewesen.
Genau,
ne?
Weil die Serie nämlich sich ja sehr schnell davon wegbewegt hat, dass es dann eben Außerirdisches ist. Es gab ja schon eben auch zeitweise den Verdacht, das wäre alles nur Einbildung gewesen.
Stimmt, ja.
Und ich hatte sogar damit gerechnet, dass da gar nichts kommt.
Ja, hätte ich mir auch vorstellen können.
Genau, dass das dann einfach das Ende ist. Aber von dem, was dann da kam, war ich gleichzeitig enttäuscht und gleichzeitig fand ich es richtig gut. Ich fand, das war genau das richtige Ende für diese Serie.
Total, für die Serie absolut. Ich glaube, also das beschreibt ganz gut. Ich hatte einen ähnlichen Mix der Gefühle. Aber es ging relativ schnell dann, dass die Enttäuschung sehr klein war und ich die Idee eigentlich ziemlich cool fand.
Und jetzt einmal die allerletzte Spoilerwarnung, wenn ihr bis jetzt zugehört habt und es noch nicht wisst.
Jetzt sagen wir es nämlich.
Wir sagen es jetzt. Es war die Voyager 1.
Genau, ja. Genau, die erste, die witzigerweise, habe ich jetzt durch Zufall gestern bei YouTube gesehen, auch gerade in den Medien ist, unabhängig von der Serie, weil die langsam ein bisschen kaputt geht und die NASA quasi das Funksignal verliert, beziehungsweise nur noch bruchstückhafter Kram zurückkommt, der ja super gut zur Serie passt, weil das ja auch dieses, die Platte hat sich ja wie aufgehangen.
Genau, das ist Signal, das wiederkehrende Hello,
genau,
was wir hören.
Hello sind eigentlich die Kinder der Erde, die sich vorstellen.
Genau.
Ja. Coole Idee.
Super coole Idee, ja.
Weil man ja auch kurz, glaube ich, man soll ja auch ein bisschen denken, dass das Hello von ihrer eigenen Tochter oder so ist.
Mhm.
Also das ist ja alles nicht ganz klar, welches Kind ist das? Ist es überhaupt ein Kind und so? Das fand ich schon eher eine coole Idee. Jetzt ist es aber ja so, dieses Ding, dass dieses Signal random nur sie aufschnappt oder auch noch die Verschwörungstheoretiker dann auf der Erde, auch das fällt ja komplett in sich zusammen, weil man weiß ja, wo die ist. Also man hält ja Kontakt.
Ja.
Das ist ja, die Serie geht ja davon aus, dass die Menschheit die Voyager 1 verloren hätte.
Ja.
Das fliegt ja immer in die gleiche Richtung.
Mhm.
Es gibt ja kein natürlichen Grund, warum das eine Kehrtwende machen sollte und zur Erde zurückkommt, weshalb sie deswegen ja auch dadurch schließen, aha, es hat schon noch was mit Aliens zu tun. Irgendjemand da draußen muss das veranlasst haben, dass das Ding umdreht. Also haben wir doch unsere Aliens, wir sehen sie nur nicht. Habe ich das richtig verstanden? Oder hast du das auch so verstanden?
So habe ich das auch verstanden, aber das wäre jetzt auch so meine Frage nämlich an dich gewesen, warum sie diese Schlussfolgerung getätigt haben. Aber du hast mir jetzt ja eigentlich schon erklärt, weil das Ding eigentlich nur in eine Richtung fliegen kann. Also es kann gar nicht von alleine umdrehen.
Ja, beziehungsweise es ist auch nicht so ganz richtig, weil es könnte ja auch sein, es wird ja viel in der Raumfahrt dieser Slingshot-Effekt genutzt, dass man in die Umlaufbahn eines Planeten geht und den wie eine Schleuder nutzt, um dann quasi mit wenig Energieeinsatz höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Und das kann dieser Voyager 1 natürlich wie aus Versehen passiert sein. Also, dass die im außerhalb unseres Sonnensystems auf einen relativ großen Gesteinsbrocken gestoßen ist und dort zufällig ein Slingshot-Mechanismus sie einfach zurückkatapultiert hat zur Erde. Das war jetzt meine, weil ich mich auch gerne in meiner Freizeit mit Space-Fakten einfach beschäftige, war das meine Theorie, wie es eben auch hätte passiert sein können. Ist aber natürlich trotzdem ein Riesenzufall. Und vielleicht, weil sie gesagt haben, ja, der Zufall ist zu groß, haben sie das deswegen direkt vielleicht gedacht, ja, nee, das kann ja nur jemand anders gewesen sein. Ich würde nur eben gern zu Protokoll geben, nee, das muss nicht zwangsläufig eine andere Zivilisation gewesen sein.
Ja, ich finde aber schön, dass das Ende jetzt eben ja, wie gesagt, so zu der Serie passt. Und dass es aber auch, so enttäuschend es sein mag, ein wirkliches Ende ist und nichts irgendwas offen lässt.
Also, ja, stimmt.
Ja, man könnte natürlich argumentieren, gibt es jetzt Aliens, weil die es zurückgeschickt haben, dass das vielleicht offen gelassen wurde. Aber finde ich gar nicht so schlimm.
Nee, gar nicht, weil dafür bräuchte es ja dann auch noch wie eine zweite Staffel oder eine neue Serie, die das dann erzählt,
genau,
wie diese Kontaktaufnahme läuft. Darum ging es jetzt ja da gar nicht mehr, in dieser Familiengeschichte, die ja eigentlich im Vordergrund steht. Da bin ich komplett bei dir. Ich fand das auch gut. Ich finde, das Ende hat einfach gepasst zu der Serie und war schön.
Dieses von dir angesprochene Familiendrama, so gemischt mit eben Sci-Fi und dieser sehr realistischen Darstellung auch davon. Mit dieser kleinen Prise, naja, sind es jetzt Aliens, ist es vielleicht sogar Zeitreise, Mysterium und aber auch diesem ganzen ja, Agenten-Part darunter. Ich finde, diese Mischung funktioniert schon ganz gut. Ich fand es spannend, ich wollte bis zum Schluss wissen, was es eben ist und würde diese Serie auch auf jeden Fall sehr vielen Leuten empfehlen.
Ja, mein Fazit ist relativ ähnlich. Ich glaube, ich hätte allerdings diesen Agenten-Geschichten-Part lieber nicht gehabt.
Ja.
Weil der hat es für mich stellenweise so ein bisschen albern gemacht. Und ich glaube, das liegt aber daran, ich glaube, das würde ich einer amerikanischen Serie nie vorwerfen.
Das ist das Ding nämlich.
Genau, aber ich möchte auch begründen, warum. Weil Amerika ist auch einfach anders vernetzt. Die haben ein riesiges Militär. Die haben eben eigene große Raumfahrtbehörden seit Jahrzehnten.
Ich glaube aber auch, dass wir diesen amerikanischen Serien mehr verzeihen, weil es weiter weg von unserer Lebensrealität ist. Und wir hier einfach sehr viel mehr Sachen ja vergleichen können. Und deshalb vielleicht auch kritischer sind.
Sicherlich, aber ich glaube schon auch, dass es Deutschland da ein bisschen mehr am Boden geblieben ist, meine ich jetzt so, das ist halt hier eben alles nicht so groß und es gibt eben dann doch nicht so viele Behörden. Und natürlich sind die USA weiter weg, aber selbst wenn du jetzt Leute, die dort leben, fragst, wie das auf die wirkt, die würden ja trotzdem bestätigen können, ja, es gibt eben die CIA, das FBI und die NSA und es gibt so viele Bundesbehörden, die tatsächlich auch in der Geschichte nachweislich schon echt crazy Sachen gemacht haben, die dann irgendwie später in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das ist ja nun mal passiert und bei uns gibt sowas halt einfach nicht. Und ich glaube, deswegen im Sinne der Glaubwürdigkeit wäre es für mich persönlich einfach besser gewesen, wenn das mehr so abgelaufen wäre, wie ich dieses Land bisher gewohnt bin. Gerade dieser Realismusaspekt, der mir bei der Thematik zunehmend immer besser gefällt, wenn Serien das heutzutage so angehen, ich glaube, der hätte wäre noch stärker und wirkungsvoller bei mir angekommen, wenn sie da ein bisschen tiefer gestapelt hätten.
Ja, genau. Ich glaube nämlich, dieser Realismus war Fluch und Segen. Weil einerseits ist genau das was an der Serie mir wirklich gut gefallen hat. Und andererseits hat man deshalb eben so hohe Erwartungen auch gehabt.
Genau. Und deswegen fängt man überhaupt nur an, so Sachen zu hinterfragen. Ja. Das funktioniert natürlich viel besser für eine Person, die null da drin ist und der das auch alles relativ egal ist, die nur eine coole Geschichte eigentlich erzählt bekommen möchte.
Und für die funktioniert das aber auch,
für die funktioniert das dann super,
genau.
Das möchte ich der Serie auch gar nicht nehmen. Das funktioniert alles tatsächlich sehr gut. Das ist sehr emotional und das ist schön und glaubwürdig erzählt.
Die Serie ist auch jetzt gerade auf Platz 2 der Top 10 Serien in Deutschland heute auf Netflix. Ja.
Das kann sich ja sehen lassen, ja.
Ja.
Nee, also für, man sagt ja immer so schnell, und das ist auch so gemein, aber man sagt ja immer so schnell für eine deutsche Produktion und so. Aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und gerade auch in diesem Bereich, in so Gefilden, wo sich die deutsche Medienlandschaft auch noch gar nicht so viel hingetraut hat. Klar, das ist über die letzten Jahrzehnte schon oder die letzten 10 Jahre schon mehr geworden durch Netflix, Prime und so weiter. Aber trotzdem kannst du an zwei Händen abzählen, wie viel Sci-Fi-Kram es aus diesem Land gibt. Und deswegen, finde ich, kann man den Satz immer noch so sagen, für was Deutsches war ich ehrlich gesagt super positiv überrascht.
Ja.
Also ich finde, das muss sich international auf gar keinen Fall verstecken.
Ja.
Und das möchte ich hier nochmal so klar sagen, weil wir haben eben auch irgendwo viel an Kleinigkeiten rumgemeckert. Aber so all in all, um auch mal bei meinem Fazit jetzt zu einem Ende zu kommen, hatte ich eine gute Zeit. Das, was die Deutschen gut können, war sehr, sehr gut da drin, dieses ganze Familiendrama-Ding. Und das andere haben wir jetzt ausführlich zum Besten gegeben, wo da noch Luft nach oben ist für zukünftige Serien. Aber trotzdem war das auf einem Niveau, was ich eben nicht verstecken muss, was mir großen Spaß gemacht hat. Und wie du auch schon gesagt hast, was ich auch anderen Science-Fiction-Interessierten durchaus weiterempfehlen würde, weil es eben nicht 20 Folgen sind, wo man sagt, ja, das ist dann doch Zeitverschwendung. Nee, diese 4 Folgen machen Spaß und die kann man sich mal eben so geben.
Ja, bin gespannt, ob jetzt jemand noch bis hierhin zugehört hat, der sie noch nicht gesehen hat und auf unsere Empfehlung hin jetzt einschaltet. Ich habe mich und den Experten Dieter Sabbat gefragt, gibt's denn vielleicht schon mal ein echtes Signal, was
spannend
aufgenommen wurde? Und wer die Antwort darauf hören möchte, der guckt sich mein On-Tour-Bericht auf dem Kino-Plus-Kanal an, der die Tage online geht.
Oh Mann, aber ich werde auf jeden Fall gucken, weil ich will es jetzt wissen.
Danke, Valentin. Das war eine wirklich sehr schöne Folge, fand ich.
Hat mir auch richtig großen Spaß gemacht, jetzt endlich mich mit jemandem über diese Serie austauschen zu können. Und danke für die Einladung. Es war super schön, mal wieder in Bada Binge zu Gast zu sein und gerne auch wieder bei einer der nächsten Serien, die mich interessiert.
Ja, danke an euch da draußen fürs Empfangen des Bada Binge-Signals. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!
Tschüss!
Bada Binge, der Serienpodcast.